ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Unternehmerin, Speakerin, Investorin. Die Liste ist noch viel, viel länger. Herzlich willkommen, Tijen Onaran.
Hallo.
Du stammst aus Karlsruhe, lebst in München. Wie oft bist du denn noch in Karlsruhe?
Ach, ich bin noch so oft in Karlsruhe, wie es so schön heißt, weil es natürlich meine Heimatstadt ist. Da hat alles angefangen. Also ich versuche schon so, ja, alle 3 Wochen auf jeden Fall da zu sein. Und ich sag mal, die Distanz München-Karlsruhe ist ja noch okay.
Ja, ja, geht auch mit dem Zug dann.
Genau.
Viele Menschen kennen dich über die Teilnahme als Jurymitglied in Die Höhle der Löwen. Du bist Unternehmerin, stehst regelmäßig auf der Bühne als Speakerin, hast einen eigenen Podcast, Mut, sprichst da mit den unterschiedlichsten Menschen. Wann warst denn du zuletzt so richtig mutig?
Also, es war eher ein persönlicher Moment. Ich habe ja maximale Höhenangst. Das heißt, also jetzt auf so einem Stuhl zu sitzen geht noch, ja, aber alles, was darüber hinausgeht, ist echt schwierig. Und ich war vor kurzem im Europapark war da mit meinem Partner und dessen Sohn. Und das hat mich schon extrem viel Mut gekostet, so eine Achterbahn zu fahren. Also man denkt immer von außen, ja mein Gott, setz dich da einfach rein. Aber Menschen, die sehr viel und große Höhenangst haben, wissen, dass das wirklich viel Mut braucht. Und da habe ich mich reingesetzt und ich bin ein paar gefahren. Also insofern habe ich mich selbst überwunden, ja.
Es gibt da ja auch diesen Moment, wo es dann so richtig steil
hochgeht. Ja, und ich habe natürlich noch schön die Augen zugemacht, das heißt, es ist noch schlimmer.
Ist das so mit der Höhenangst, das sagen viele Menschen, dass die als Kind nicht da war und je älter wir werden, desto mehr bekommen wir Respekt und auch Angst vor der Höhe?
Ich würde sogar weiterfassen, es ist nicht nur mit der Höhenangst so, sondern ich glaube mit vielen Ängsten, weil wenn du kleiner bist, dann schützt dich so der Mantel der Naivität. Das bedeutet, du machst dir gar nicht so viele Gedanken. Bei mir in Bezug auf die Höhenangst war es so, ich hatte immer schon Respekt vor Höhe, also so Klettergerüst und so war nicht meins. Aber tatsächlich mit zunehmendem Alter ist es schlimmer geworden. Das bedeutet für mich übersetzt, dass ich mich immer in Situationen bringe, wo ich raus aus meiner Komfortzone muss. Also vor kurzem irgendwie Seilbahn oder so eine lange Brücke. Und wenn du dann runterschaust, ist es wirklich sehr hoch, weil ich mir immer denke, du kannst dich ja selber herausfordern. Du musst es nicht, aber wenn ich mich gut fühle, mache ich das, weil ich denke, wenn ich das schaffe, schaffe ich auch anderes.
Bist du ein Mensch, der diese Herausforderung braucht?
Ich brauche das. Weil immer dasselbe zu machen, dann würde ich mich nicht weiterentwickeln. Und ich glaube auch, dass Wachstum eine gewisse Veränderung auch impliziert. Also du musst schon in der Lage sein, dich immer wieder zu verändern oder auch anzupassen und neu zu justieren, damit du tatsächlich auch weiterkommst, damit du auch weiter wächst. Sonst bleibst du stehen, du veränderst dich nicht und du bist auch tatsächlich immer ängstlicher, wenn neue Situationen kommen. Und daher versuche ich mich immer auch in ganz besondere Situationen zu bringen, ja.
Dein Podcast heißt Mut. Mhm. Mut zieht sich durch deine Biografie wie ein roter Faden. Warum spielt der Mut in deinem Leben so eine große Rolle?
Erstens mal finde ich, Mut ist so ein wunderbarer Begriff, weil der schön ist. Jeder verbindet mit Mut irgendeine Situation. Du hast mich gefragt, was war der mutigste Moment zum Schluss oder zuletzt? Und wenn ich jetzt Menschen da draußen fragen würde, es würde ihnen irgendetwas einfallen, ob privat oder beruflich. Daher finde ich es als Fundament total schön, darüber zu reden. Ich glaube auch, dass wir gerade jetzt in unserer Gesellschaft mutig sein müssen, dass wir neue Wege in der Wirtschaft, aber auch in der Politik gehen müssen. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, darüber zu reden. Also du hast den Videopodcast erwähnt, das sind ja unterschiedlichste Persönlichkeiten von Politik über Wirtschaft. Und jeder hat Momente im Leben, wo man denkt, im Nachhinein war ich da ziemlich mutig. In dem Moment habe ich es gar nicht gedacht, aber im Nachhinein schon.
Magst du einen erzählen, der dir besonders hängen geblieben ist?
Also, ich habe ja in Anfang des Jahres ein sogenanntes Bundestagswahl-Special gehabt. Und da habe ich mit den Bundestagswahlkandidaten gesprochen, Olaf Scholz, Robert Habeck und Friedrich Merz. Spannend bei allen dreien waren zu sehen, dass es sie bis heute immer noch Mut kostet, für ihre Überzeugungen einzustehen.
Inwiefern?
Weil die Welt aufgeheizt ist, emotional ist und gerade als Politiker, Politikerin stehst du ja noch mehr im Fegefeuer, als es vorher der Fall war. Und es bedeutet, wenn du dann auf Marktplätzen unterwegs bist, wo du vielleicht weißt, dass da jetzt nicht so viel Applaus kommt, kostet es dich ja trotzdem Mut, selbst wenn es Teil von deinem Tagesgeschäft, von deinem Business ist. Und ich fand es interessant, das von solchen Profis zu hören. Ich hätte gedacht, das ist für sie ganz normal. Und alle drei haben gesagt, es ist bis heute so, dass es sie Mut kostet, auch auf eine Bühne zu gehen, dass sie immer noch Lampenfieber haben, dass sie sich immer noch dreimal mehr die Frage stellen, macht es jetzt Sinn, traue ich mich, das mitzubekommen. Und ich glaube nicht, dass sie da geflunkert haben. Ich hatte den Eindruck, dass es wirklich menschlich ist.
Du hast ein Buch zum Thema Kommunikation geschrieben. Nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel. Bist du am Ziel?
Ich bin noch nicht am Ziel. Das Schöne ist ja, das Ziel verändert sich ja auch immer wieder. Und bei mir ist es beispielsweise so mit Zielen generell. Ich setze mich immer zu Ende des Jahres, also jetzt auch wieder bald hin und überlege mir, was ist so das große Ziel für nächstes Jahr. Und ich habe auch immer so ein Jahresmotto. Also dieses Jahr war tatsächlich das Thema Mut. Nächstes Jahr, da bin ich noch dabei, so ein bisschen zu schauen. Und das ist dann meine Richtung, meine Vision. Und darunter fasse ich dann auch unterschiedlichste Ziele.
Wie kommst du zu so einem Motto, wenn du jetzt gerade auslotest, was könnte es für das kommende Jahr sein?
Ich überlege mir, was habe ich dieses Jahr alles erreicht? Was möchte ich in diesem Jahr loslassen auch, belassen dabei? Und was sind Dinge, die ich mir wünsche für das nächste Jahr? Und daraus ergibt sich dann mein Lebensmotto. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Jahr so das große Motto wird, auch ein bisschen Ruhe und Gelassenheit, ja, so, weil ich doch in den letzten Jahren wirklich wahnsinnig viel gemacht habe und jetzt auch einfach merke, dass dieses auch einfach mal den Moment zu genießen, die Erfolge zu genießen, ganz, ganz wichtig ist, um das auch zu spüren und sich selbst darüber Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich wirklich hin, was ist wichtig und was mache ich auch nicht mehr.
Das heißt, du bist ein extrem leistungsorientierter Mensch, würdest du das unterschreiben?
Total. Also ich liebe Leistung. Ich bin auch immer so hin und her gerissen, was derzeit die Leistungsdebatte in Deutschland betrifft, weil ich der festen Überzeugung bin, wer was erreichen will, muss immer irgendwie die Extrameile gehen. Ob das jetzt in der Art und Weise war, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben, Stichwort Präsenz in puncto Arbeit, sei mal dahingestellt. Aber ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht immer die Extrameile gegangen wäre. Gerade auch mit meiner Herkunftsgeschichte, die erste in der Familie zu sein, die gegründet hat und die den Weg gegangen ist. Das bedeutet, Leistung ist für mich nicht negativ besetzt, es ist positiv besetzt. Mir macht das Spaß, ich habe einen Job, den ich liebe, das ist ein großes Privileg, das weiß ich. Und natürlich ist es auch maximal anstrengend manchmal, aber ich weiß ja, warum ich es mache, weil ich Menschen da draußen inspirieren will.
Jetzt hast du über Kommunikation geschrieben, erwähnst da deinen Papa in einer Situation, der dir im Grunde auch so ein Motto mitgegeben hat. Mhm. Welches nämlich?
Ja, mein Papa, der ja leider letztes Jahr gestorben ist, der war immer ein Macher und der hat mir immer gesagt, nicht meckern, sondern machen. Der hat immer, als ich nach der Schule nach Hause kam und dann so in meinem Meckermodus war, über Mitschülerinnen, über die Lehrer und Lehrerinnen, hat er mich immer nur so ganz gelassen angeguckt und seine Brille dann so ein bisschen runtergezogen und schaute mich dann und meinte, so, weißt du was, Tijen, wenn dich das alles nervt, dann mecker nicht, sondern dann mach. Du hast vieles selber in der Hand, engagiere dich, geh dahin, wo du was verändern kannst, aber hör auf, rumzujammern und zu meckern. Und das ist mir bis heute im Ohr.
Nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel. Das neue Buch von Tijen Onaran. Du hast über Kommunikation geschrieben. Warum war dir das so wichtig, über dieses Thema zu schreiben?
Weil ich finde, dass Kommunikation in diesen stürmischen Zeiten wichtiger denn je ist. Egal, ob wir jetzt in die Wirtschaft schauen, in die Politik oder ob es darum geht, am Familientisch gut zu kommunizieren, miteinander vor allem zu sprechen, sich zuzuhören oder tatsächlich dann auch in beruflichen Situationen. Und ich merke immer wieder, dass ganz viele Menschen es nicht schaffen, ihre Worte gut zu wählen, souverän zu kommunizieren, auch Angst davor haben, ihren Punkt zu machen, weil sie keine Lust auf Diskussionen haben oder auf Diskurse. Und da habe ich festgestellt, egal ob privat oder beruflich, dass Kommunikation das Fundament für eine gute und gesunde Gesellschaft ist und auch für ein gutes Miteinander. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte unbedingt so ein Buch rausbringen.
Eine Aussage von Kanzler Friedrich Merz wird gerade heftigst diskutiert, die Stadtbilddebatte. Das hast du sicher auch verfolgt. Wie analysierst du das als Kommunikationsexpertin?
Naja, zum einen ist er natürlich absoluter Profi. Er wusste genau, was er da macht. Es ist nicht zufällig gewählt. Auch dieses Wort, wahrscheinlich wird es sogar irgendwann Wort des Jahres, ja. Und was ich eben sehe, ist, was dahinter liegt, ist, dass die CDU offensichtlich händeringend nach einem Thema sucht, um sich selbst irgendwie gut zu positionieren. Und was ich viel schwieriger finde, ist, dass ich mir wünsche, dass alle Parteien, aber jetzt in Bezug auf die CDU, es hoffentlich mal wieder schaffen, ein eigenes Profil zu entwickeln und nicht immer in Abgrenzung zu einer AfD oder auch zu anderen Parteien, sondern sich zu überlegen, was ist eigentlich der Kern von einer konservativen Partei? Das finde ich viel interessanter, als jetzt darüber zu diskutieren, was hat er wie gemeint, weil am Ende des Tages versucht er sich mit so einem Begriff natürlich auch irgendwo in eine Debatte reinzubringen, die vielleicht man ganz anders besetzen müsste. Also, dass wir ein Thema mit Migration haben und Integration ist ja seit Jahren bekannt, aber es wäre auch Aufgabe der CDU, sich Lösungsansätze zu überlegen. Das würde ich mir von ihm wünschen.
Nur unter deinem Slogan, nur wer es richtig sagt, hat es Friedrich Merz richtig gesagt?
Er hat es für ein gewisses Klientel, das er offensichtlich adressieren will, klar kommuniziert. Ich bin ja ein Fan von klarer Kommunikation. Das ist in dem Fall richtig. Aber was dahinter steht und danach folgen müsste, nämlich nicht nur die Erkenntnis, sondern die Umsetzung. Also was bedeutet konkret, dass wir eine Herausforderung in puncto Integration oder eben auch Migration haben? Das ist er schuldig geblieben. Und du kannst nicht irgendwie irgendeine Worthülse loslassen und die Leute dann im luftleeren Raum lassen. Plus das stärker zu spezifizieren, zu sagen, welchen Wert eigentlich auch Menschen mitbringen, die eine Migrationsgeschichte haben. Das hat natürlich total gefehlt.
Ja, wobei die Kritik ja lautet, er habe nicht klar kommuniziert, weil eben so viel Nebelkerzen dabei waren und auf Nachfrage kam dann die Äußerung, fragen Sie Ihre Töchter, auch das ist keine klare Kommunikation.
Ich glaube, für ein gewisses Klientel ist es sehr klar, weil ein gewisses Klientel sich voll dahinter vereinen konnte. Und das siehst du ja auch am Diskurs, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich weiß ganz genau, was der Merz meint. Wenn ich in mein Stadtbild schaue, dann gibt es da ganz viele Menschen, die irgendwie anders aussehen. Aber ich glaube, für die Mitte der Gesellschaft, auch für die arbeitende Bevölkerung, ob mit Migrationsgeschichte oder ohne, war es natürlich überhaupt nicht differenziert und es war ein Angriff. Und da finde ich, von einem Kanzler kann man schon mehr Souveränität erwarten, auch mehr Abschichten in der Debatte und wie gesagt auch ganz konkrete Lösungsansätze und was die CDU da bietet.
Wir sprechen über Kommunikation. Sprache betrifft uns alle, doch Sprache fängt ja schon an, bevor wir den Mund aufmachen. Wie ist das mit der Kommunikation?
Also tatsächlich habe ich ja in meinem Buch auch ganz viel über Zuhören geschrieben, weil ich ein großer Fan von Zuhören bin. Ich habe schon als Kind immer gern Leute beobachtet oder war auch später dann als Jugendliche, habe ich mich irgendwo hingesetzt. Bis heute ist es so, dass ich auch mal gern allein in einem Café sitze und Menschen beobachte. Und genauso wie wenn du dann in einen Raum gehst, also beispielsweise im Job oder du bist auf einer Familienfeier, geh erstmal dahin und beobachte die Menschen. Das macht total viel Spaß. Gestik, Mimik, wie sie auftreten. Sind sie sicher, unsicher? Und wenn du beobachtest, also je besser du im Beobachten bist, desto besser bist du im Analysieren und desto besser wird deine Kommunikation.
Du nennst das den Raum lesen. Ja. Wie lässt sich das lernen? Vielleicht sagt man ja, der eine kann es, der andere nicht. Oder lässt sich das irgendwie erlernen?
Ich glaube, jeder Mensch hat die Fähigkeit dazu. Und ich glaube, dass viele Menschen sich das ein Stück weit abtrainieren, weil wenn sie sich mit Kommunikation beschäftigen, auch damit, dass sie besser auftreten, gehen sie immer erst so in Techniken wie trete ich auf, wie kann ich besser präsentieren, was gibt's für schlagfertige Argumente. Aber der Schritt beginnt wirklich davor und das nennt sich eben, du hast gesagt, den Raum zu lesen, aber auch Empathie mitzubringen, also zu spüren. Und wie lässt sich das lernen? Indem ich wirklich mich selber darin herausfordere, mal nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern erstmal, wenn ich in einem Raum bin, mit verschiedenen Menschen, vielleicht erstmal nichts zu sagen, zuzuhören oder auch Fragen zu stellen, offene Fragen, um damit ins Gespräch zu kommen und dann mal danach zu analysieren, was ist mir eigentlich aufgefallen nach der Familienfeier? Wer ist mir im Gedächtnis geblieben? Die Frisur, das Auftreten, der Typ, die Frau. Und sich dann zu fragen, warum. Und das kann man wirklich üben.
Du plädierst dafür, die ruhigen Menschen auch mal in den Fokus zu nehmen. Häufig werden die nicht gehört.
Ich glaube ja, dass die Introvertierten und die Leisen wirklich die wirksamsten sind. Also es braucht nicht immer eine große Lautstärke, es braucht nicht immer den Lautsprecher, um wirksam zu kommunizieren, sondern im Gegenteil, die leisen Töne sind die wirksamsten. Und gerade introvertierte Menschen oder Menschen, die zurückhaltender sind, bringen genau das mit, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Fähigkeit zu beobachten, zu analysieren und sich selbst erstmal zurückzunehmen, bevor ich in den Dialog einsteige. Daher sage ich immer allen Menschen, die sagen, Mensch, ich traue mich nicht, ich bin so zurückhaltend, ich bin zu leise, sage ich, nee, du bist genau richtig, weil du genau die richtige Art des Kommunizierens schon in dir drin hast, nämlich das Beobachten.
Wobei es ja medial häufig anders wirkt. Da scheinen die Menschen, die gerade besonders laut sind, gehört zu werden. Und auch in puncto Sichtbarkeit mag man unterstellen, jemand, der wenig sichtbar ist, wird auch nicht gehört.
Ich glaube, es gibt verschiedene Formen der Sichtbarkeit. Also es gibt ja auch eine Sichtbarkeit, die im 1:1 stattfindet oder auch Gespräche, die im 1:1 stattfinden. Die Frage, die ich mir selber stellen muss, erstens, was für ein Charakter bin ich? Was passt zu mir, was vielleicht auch nicht? Also jetzt nur laut sein, um des Lautsein Willens, wird nach hinten losgehen, weil ich werde meinen Grundtyp nicht verändern. Und das Zweite ist, was ist mein Ziel? Also klar, wenn ich irgendwie da draußen im Internet Produkte vertreibe, dann muss ich natürlich auch eine Visibilität, eine Sichtbarkeit mitbringen. Wenn ich aber tagtäglich meinen Job mache, dann geht es vielleicht eher darum, dass ich mir überlege, was ist mein nächster beruflicher Schritt, und dann reicht es, wenn zwei Menschen dich auf dem Zettel haben. Dazu brauchst du nicht riesige Followerschaft auf Instagram oder wo auch immer du bist, sondern diese zwei Menschen müssen dich auf dem Zettel haben. Und viel wichtiger ist, sich die Frage zu stellen, wer bin ich, was sind Themen, was sind Thesen, die ich vertrete, was ist eine Ausstrahlung, die ich sozusagen rüberbringen will, was eine Haltung, eine Meinung, eine Position, und darüber kann sich jeder Gedanken machen.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Aus Holzgerlingen schreibt uns Frank Schwendemann zum Thema Raumlesen, darüber haben wir gerade eben gesprochen, und er gehört zu den Raumlesern und sagt es, ich liebe es, einer zu sein, man bekommt sehr viel mit. Diese Art, so wurde mir schon einmal kommuniziert, wurde mir auch als Bedrohung ausgelegt. Das Gegenüber hatte Angst, dass ich dann aus dem Hinterhalt meine Beobachtung teile. War aber nur einmal so, ansonsten werde ich dafür geschätzt und auch ignoriert. Letzteres stört mich nicht. Raumlesen verbraucht wenig Energie. Vergangenen Freitag in der Schleierhalle beim Hitparadenfinale hatte ich einen sehr großen Raum zu lesen. Raumlesen ist empfehlenswert. Thomas Müller ist so zum erfolgreichsten Fußballspieler Deutschlands geworden. Raumdeuter wird er genannt. Tijen, was sagst du dazu?
Ach, herrlich. Ich finde gerade auch die Ambivalenz, die er gerade beschreibt, ist ja total spannend. Ne? Auf der einen Seite ist das ein tolles Talent, finde ich, eine schöne Fähigkeit, die man mitbringt. Auf der anderen Seite, tatsächlich ist es auch so, dass du dann auch als Bedrohung gesehen wirst, weil wenn du nicht kommunizierst, ist das ja häufig viel herausfordernder für dein Gegenüber, wie wenn du direkt was sagst, weil du in dem Moment, wo du nichts sagst, ganz viele Fragezeichen bei deinem Gegenüber produzierst. Und wir sind ja schnell dabei, irgendeinen Spruch rauszuhauen. Unsere Welt ist ja auch darauf ausgelegt, dass wir schnell miteinander sprechen und auch diskutieren und uns auch mal fetzen. Und wenn du dann nichts sagst und vielleicht eben auch wachen Blickes dein Gegenüber anschaust, dann fühlen sich viele Menschen angegriffen.
Ja, es kann schon mal so wie so ein Scannen, was passiert da gerade. Ja. Das ist dann so ein Moment. Wir wollten über Manipulationstechniken sprechen. Also das kann ja dann vielleicht auch schon manipulativ aufgefasst werden, oder? Wie interpretierst du das?
Ja, das kann es. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nicht jede Manipulationstechnik ist ja per se etwas Schlechtes. Also in der Regel, wenn zwei Menschen sich unterhalten oder auch wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, hat ja jeder irgendeinen Mechanismus, den er anwendet, der daraus resultiert, wie du sozialisiert bist. Wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo Sprache, Kommunikation immer ein wichtiges Mittel war, dann wirst du natürlich tendenziell später auch jemand sein, die sehr sprachgewandt ist oder Lust auf Kommunikation hat. Umgekehrt ist es natürlich das Umgekehrte der Fall. Und zu den Manipulationstechniken, also ich habe da ja einige aufgeführt, aber beispielsweise gerade die Fragetechnik, also viel zu fragen, ist ja auch eine Form, um sich selbst, sage ich mal, nicht so in den Vordergrund zu stellen und vielleicht eher zurückhaltend da drauf zu schauen, zu beobachten. Es ist ja auch etwas Positives, wenn du deinem Gegenüber den Raum gibst, diese Fragen auch zu beantworten. Und wenn du dich gerade unsicher fühlst, dann lernst du den anderen besser zu begreifen, indem du ganz viele Fragen stellst und wirklich so ins Eingemachte gehst.
Dennoch gibt es ganz andere Manipulationstechniken, die du auch erfährst, beispielsweise Kommentare, die da schilderst du einige Beispiele, die dir so an den Kopf geworfen werden. Meistens fällt uns ja dann wirklich später hinterher die richtige Antwort ein, oder?
Es ist jedes Mal so. Ich habe immer gesagt, ich bin am schlagfertigsten, wenn ich aus der Situation raus bin. Dann habe ich immer tolle, schlagfertige Momente in meinem Kopf, schon ganze Gespräche formuliert. In der Situation, in der ich dann bin, ist es wahnsinnig schwierig. Es gibt natürlich Situationen, stellen wir uns vor, du bist in einem Gespräch und dann schneidet dir immer jemand das Wort ab. Und da gibt es einen Spruch, den ich gerne sage, es ist eher humorvoll, dann sage ich immer herzlich willkommen in meinem Satz, ich bin gespannt, wie Sie ihn weiterführen. Also es kann ja auch was Humorvolles sein, wie du drauf reagierst. Und daher, ja, und auch gerade im Digitalen gibt es natürlich viel Hass und Hetze, gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, drauf zu reagieren, aber spannend für einen selber ist, das rauszulassen und nicht mit nach Hause zu nehmen.
Tijen Onaran ist bei uns. Wir sprechen über Kommunikation, Manipulationstechniken hatten wir gerade besprochen. Manche Menschen wollen ja auch einfach provozieren. Das erlebst du in Diskussionsrunden sicherlich. Wo hast du das zuletzt erlebt?
Ach, ich habe das schon so oft erlebt. Ich erlebe es häufig immer auch im digitalen Raum, dass mir Menschen irgendwas an den Kopf werfen. Also Klassiker wie, geh doch einfach dahin, wo du herkommst. Und dann denke ich immer so, Karlsruhe, also es ist ganz schön, aber ich lebe jetzt in München. Ich muss jetzt nicht unbedingt wieder, auch wenn ich natürlich hier in Baden-Württemberg jetzt bin. Aber da merkst du einfach, das verlässt den Raum des Sachlichen. Und interessanterweise bei Provokation ist immer zu beobachten, es wird immer personalisiert, es wird immer emotionalisiert. Die Provokation basiert ja meistens nie auf einer inhaltlichen Auseinandersetzung, sondern es wird immer persönlich. Und das hilft mir im Umgang damit, das für mich so abzuschichten und wirklich abprallen zu lassen. Ich stelle mir dann visuell immer so eine Wand vor, die vor mir ist und lasse sozusagen die Kommentare, ob jetzt analog, also im 1:1 oder digital, wirklich an mir abprallen. Weil ich denke, bevor ich jetzt schlecht schlafe, ist es die Energie nicht wert. Und wenn du dich auf Dinge fokussierst, die dich runterziehen, dann wirst du sozusagen diese Energie auch multiplizieren. Wenn du dich aber auf dich fokussierst, multiplizierst du das Positive.
Das sagt sich jetzt so leicht, denn wenn dann ein Angriff kommt, irgendwo erwischt es einen ja dennoch.
Natürlich erwischt es dich, aber je ritualisierter du damit wirst im Umgang damit und dir selber immer wieder in Erinnerung rufst, dass du gut bist und dass du die Perspektive des anderen nicht verändern wirst. Du wirst dadurch, dass du dich erklärst, nicht die Perspektive verändern. Dein Gegenüber wird eine festgefahrene Perspektive haben. Es gibt Diskurse, wo es ein bisschen einfacher ist, aber was mir tatsächlich auch immer hilft, ich schreibe ja auch so ein Erfolgstagebuch, wo ich mir einmal in der Woche aufschreibe, was läuft gut, um mir selber einfach auch klar zu machen, was ich bisher geschafft habe, um mich nicht nur darauf zu fokussieren, was mich runterzieht, und das rufe ich dann in den Momenten ab, wo ich wieder merke, jetzt werde ich provoziert, ich gehe raus aus der Situation, ich antworte nicht direkt in der Wut. Mails zu schreiben, wissen wir alle, ist immer nie gut, ja, sondern ich lasse es stehen und ich gehe da raus und denke mir, es ist nicht mein Problem, es ist sein Problem.
Dieser alte Satz, mal eine Nacht drüber schlafen, da ist auch was dran, ne?
Total, ja. Absolut.
Du gibst dann klare Tipps auch noch in Sachen Manipulationstechniken, erstmal die Provokationen erkennen, was kommt als nächstes?
Das sogenannte Reframing, also sozusagen übersetzen und nicht immer sagen, okay, es liegt an mir, sondern wirklich sich anzuschauen, warum fühlt sich jetzt der andere so provoziert? Und wenn sich jemand von dir als Person und von dem, was du sagst, provoziert fühlt, hat es ja nichts mit dir zu tun, sondern offensichtlich mit etwas, was die Person erlebt hat. Also du sogenannte Trigger, die du auslöst. Das bedeutet, vielleicht ziehst du gerade, hast du eine Farbe angezogen, die die Person triggert, oder du nutzt eine bestimmte Wortstruktur, eine Satzstruktur, wo die Person sagt, Mensch, das hat meine Mutter immer gesagt, das nervt mich, das kennen wir alle, solche Situationen. Und das bedeutet, du übersetzt es und drehst es sozusagen um und stellst dann fest, es ist das Problem des Gegenübers, es ist sein Päckchen, ihr Päckchen, ich meins.
Wie reagierst du in der Situation? Denn unter Umständen weißt du ja gar nicht, dass das vielleicht ein Halbsatz ist, den jemand anderes benutzt hat und den diejenige Person provoziert.
Ich frage nach. Also ich sage, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf, dass ich jetzt dahin gehen sollte, wo ich herkomme? Was willst du damit bezwecken? Glaubst du, dass es mir da besser geht? Oder, also ich frage wirklich ganz konkret nach, weil je intensiver du nachfragst, desto klarere Antworten bekommst, und wenn du auf den Kern der Antwort dann kommst, kommt immer etwas Persönliches. Und irgendwann kommt dann der berühmte Satz, ja, das hat nichts mit dir persönlich zu tun, das ist vielleicht auch meine Idee davon oder wie ich sozialisiert bin, das sind meine Erfahrungen. Und dann, finde ich, kannst du es besser abschichten.
Welche Rollen spielen Pausen bei der Provokation?
Total wichtig, also auch mit der Stimme zum Beispiel dann leiser zu werden. Es auch auszuhalten, nichts zu sagen. Also wirklich dein Gegenüber einfach mal anzuschauen und gar nichts zu sagen, einen festen, standhaften Blick zu haben. Das wiederum irritiert dein Gegenüber total, weil in dem Moment, wo die Person, die die Provokation loslässt, die eben rauslässt, erwartet sie oder er ja, dass du darauf reagierst. Und die Sprachlosigkeit ist auch ein probates Mittel. Es wird häufig immer so als, ja, dass ich dann verliere, wenn ich sprachlos bin. Ich finde, das ist ein absoluter Gewinn. Es ist manchmal sogar eine Superpower, sprachlos zu sein.
Jetzt schreibst du nicht nur Bücher und stehst auf der Bühne. Als Influencerin bist du auf einer Plattform wie LinkedIn beispielsweise unterwegs. Und Kommunikation im Internet ist ja doch noch mal was anderes als mündlich oder im Buch. Was für Tipps gibst du da weiter?
Ja, weißt du, bei der Kommunikation im Internet ist es ja häufig so, dass wir ganz schnell dabei sind, irgendwas rauszuhauen. Und gerade wenn die Emotionen hochkochen, dann schreibst du ganz schnell. Und aus der Emotion herauszuschreiben, es gibt so einen alten Spruch, der da lautet, wer schreibt, der bleibt. Es bleibt halt. Also es werden sehr schnell Screenshots gemacht und schwuppdiwupp hast du etwas rausgehauen, das du vielleicht im Nachhinein gar nicht so meinst. Also Punkt Nummer eins ist schon wichtig, so erstmal nochmal in sich zu gehen. Und der zweite Punkt ist interessant, wenn du einen Satz formulierst und sagst, das fand ich gut, Punkt, ohne jeglichen Emoji dahinter, also ohne ein lachendes Emoji oder irgendwie ein Herz oder sowas, dann sagen vielleicht Menschen, fandst du das denn wirklich gut? Also irgendwie, ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der ich häufiger auch Nachrichten eben austausche. Und wenn ich dann die Emojis weglasse, dann fragt sie mich, ist alles gut bei dir? Weil sie so gewohnt ist von mir, dass ich auch mal ein Herzchen schicke oder so ein Kuss-Emoji. Und wenn ich das dann weglasse, weil ich gerade keine Zeit habe oder weil ich auch einfach nicht dran denke, dann wird es natürlich missinterpretiert. Und das muss man wissen, dass die geschriebene Sprache im Netz häufig nicht der gesprochenen Sprache entspricht.
Hat das vielleicht mit unterschiedlichen Generationen zu tun?
Das mit Sicherheit auch. Also wenn ich beispielsweise mit meinem Bruder schreibe, der jetzt irgendwie Mitte 30 ist, ein paar Jahre jünger, da merke ich es allein schon, wie er schreibt. Er nutzt dann auch mal Abkürzungen. Ich meine, das berühmte LOL oder so, das kennen wir jetzt alle, ja.
Love oder viel,
genau, viele. Aber einige Sachen, da merke ich dann, okay, er kommt aus einer ganz anderen Generation oder ist auch in einem ganz anderen Umfeld unterwegs. Ich bin ja viel auch in der Wirtschaft unterwegs. Da sind natürlich Abkürzungen jetzt, sage ich mal, nicht so gang und gäbe. Aber hingegen in der Jugendsprache geht es dann halt schneller. Und das muss man verstehen. Übrigens auch, wenn ich eben schriftliche Sprache nutze, in der digitalen Kommunikation bin, dass nicht alles, was da so steht, auch mit der gleichen Tonalität daherkommt. Du interpretierst ja häufig in einen Satz viel mehr rein, als die Person gemeint hat. Ja, das ist entscheidend.
Also das ist schon mal als Hintergrund wichtig. Und um bei den Emojis zu bleiben, das macht natürlich einen großen Unterschied, ob es im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext geschieht.
Total. Also du hast vorhin LinkedIn angesprochen, da bin ich ja viel unterwegs, eben in den sozialen Medien. Und dann gibt es viele Menschen, die da natürlich ihre Texte auch mit Emojis anreichern. Manchmal kann man die Texte gar nicht mehr entziffern, weil so viele Emojis drin sind. Man muss sich immer überlegen, ist es der richtige Raum? Also ich habe ja eben schon auch viel über Räume erzählt, aber auch im Buch, einen Raum zu lesen, kann man auch aufs Digitale übertragen. Also passen jetzt diese Emojis wie Feuer oder tatsächlich auch mit den Herzchen oder generell ein Herz, passt das jetzt in den Kontext, wenn ich über Wasserwirtschaft rede? Ja, vielleicht ist es dann nicht so passend. Hängt aber auch sehr vom Typus ab. Wenn ich eine Person bin, die das gerne verwendet, mach es. Du musst dir nur darüber bewusst sein, dass es Menschen gibt, die es dann eben entsprechend anders interpretieren.
Und was du schreibst, dass sich E-Mails von jungen Menschen kaum von Textnachrichten unterscheiden.
Total, weil natürlich junge Menschen gewohnt sind, schnell zu schreiben, auch häufig ohne Kommasetzung und Groß- und Kleinschreiben. Schreibung zu beobachten. Ich erlebe das ja auch bei mir selber, dass ich feststelle, wenn ich mal schnell eine WhatsApp-Nachricht schreibe, ich dann dazu tendiere, das auch auf E-Mail zu übertragen. Und weißt du, was ich wichtig finde, ist nämlich, dass man sich nochmal die Mühe macht, die Schriftsprache auch wirklich schön zu schreiben. Also nicht nur auf die Kommas zu achten, sondern auf Klein- und Großschreiben und auch mal ein Liebe davor zu setzen und nicht in der Hetze der Schnelligkeit die Freundlichkeit auch zu vergessen. Und die deutsche Sprache bietet ja so viele Nuancen. Das auch zu beobachten, weil am Ende so E-Mails sind ja manchmal auch, können ja auch Liebesbriefe sein, ja. Und die dann eben als solche auch zu behandeln, ist total wichtig.
Dennoch scheint es ja ein Trend zu sein, dass es eher in die kürzere Kommunikation geht, oder? Was beobachtest du?
Ja, man sagt ja so, in der Kürze liegt die Würze, das mag auch so sein. Nur dann musst du eben auch in der Lage sein, deine Sachen, die sehr komplex häufig sind, egal im beruflichen Kontext, manchmal auch im persönlichen, so runterzubrechen, dass es dein Gegenüber eben auch versteht. Und natürlich macht es manchmal Sinn, in einem Satz zu kommunizieren, aber manchmal helfen eben auch drei Sätze. Also da ist es wichtig, dass du weißt, in welchem Modus du unterwegs bist und wer dein Gegenüber ist. Ich kenne ein paar Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich weiß, ein Satz bringt da nichts und wäre auch fatal, das würde zu Missinterpretation führen. Da braucht es dann eben drei Sätze mehr und die Mühe mache ich mir dann, weil ich finde, eine gute Kommunikation basiert auch auf Wertschätzung und auch zu wissen, wer ist mein Gegenüber.
Tijen Onaran ist bei uns. Stimmt das eigentlich? Als Kind wolltest du Polizistin werden?
Ja, ich fand das ganz toll, weil ich ein ganz hohes Gerechtigkeitsempfinden habe, beziehungsweise oder hatte und jetzt auch noch habe. Ich finde es wichtig, dass man wirklich darauf achtet, gut miteinander umzugehen, auch in der Gesellschaft. Und ich fand die Arbeit von Polizisten und Polizistinnen ganz toll, weil ich immer gedacht habe, das ist so ein hohes Gut und es braucht auch so eine Wertschätzung in unserer Gesellschaft. Die sind tagtäglich auf den Straßen unterwegs, erleben wirklich die schlimmsten Fälle zum Teil. Das aber dann zu lösen, fand ich irgendwie ganz toll und habe gedacht, das wäre doch eine Idee für mich.
Und wann kam der Wandel, dass du gesagt hast, vielleicht doch was anderes als Polizistin?
Tatsächlich habe ich mich mal auch auf so einer Polizeihochschule dann beworben. Das hat dann aber, ich weiß gar nicht mehr, überhaupt nicht geklappt, beziehungsweise es kam ein anderes Studium dazwischen. Habe dann die Zusage für einen Studienplatz in Heidelberg bekommen. Da habe ich ja dann auch studiert, Politik, Geschichte und öffentliches Recht. Und diese Kombi, muss ich sagen, fand ich dann doch extrem interessant, weil ich mich ja sehr politisch auch einerseits engagiert, aber auch interessiert habe. Das hat dann gut gepasst. Aber ich würde sagen, in mir ist immer so ein Rest Mini-Polizistin drin. Und wer weiß, vielleicht geht's ja doch nochmal sich irgendwie aus. Ja.
Nur wer's richtig sagt, kommt ans Ziel. Da verrätst du ja auch so ein bisschen über dich, dass du in der Schule beispielsweise eher zu den Leiseren gehört hast. Wann hast du dann deine Stimme da gefunden?
Total. Ich würde bis heute sagen, dass ich eine introvertierte Extrovertierte bin. Das ist auch super, gerade für meinen Job, eben auch erstmal in mich zu gehen und dann zu überlegen, wie ich im Außen wirke bzw. auch auftreten möchte. Und in der Schule war es wirklich immer so, dass ich nicht zu den Lautesten gehörte. Im Gegenteil, meine Lehrer und Lehrerinnen mussten mich immer aktiv ansprechen, damit ich was sage. Geändert hat sich es dann später, als ich in die Politik gegangen bin, mich engagiert habe. Da musste ich ja dann diskutieren und dann habe ich selber auch mal kandidiert und dann eben in den Jobs, in denen ich war. Ich hatte immer Kommunikationsjobs, da musste ich sprechen und es war dann irgendwann so, dass Menschen immer gesagt haben, Mensch Tijen, du redest irgendwie ganz gut, willst du hier nicht eine Ansage machen, willst du die Leute nicht vorstellen, willst du nicht mal moderieren? Also es kam dann. Trotzdem bin ich es bis heute so, dass ich eben es liebe, zwar auf der Bühne zu sein, aber ich liebe es eben auch sehr, für mich zu sein.
Und in der Schule erinnere ich mich, die Geschichte, die du erzählt hast, wie Kinder ihre Urlaubserlebnisse erzählt haben. Und irgendwann hast du dann auch begonnen, deine Erlebnisse zu erzählen. Wie war das?
Ja, bei mir war es so, dass viele Kinder erzählt haben, dass sie Skifahren waren, im Golfclub, also wirklich aus einem sehr privilegierten Elternhaus kamen. Und ich war eben die Einzige, die aus dem Elternhaus kam, wo es nicht dieses finanzielle Fundament gab, sondern wir sind immer in die Türkei gefahren und haben da, ich sage mal, Couchhopping gemacht. Also wir sind von einer Couch zur nächsten gewandert, Tante, Onkel, Cousinen, Cousins und haben die dann besucht und ich kam dann zurück und dachte immer, ich muss mich schämen, weil ich habe nicht was Tolles wie Pferde, Tennis, Golf oder so erlebt und irgendwann habe ich dann dieses Umframing genutzt, also das eben anders zu interpretieren, habe angefangen über diese Geschichten meiner Tanten und Onkels zu erzählen und meine Mitschülerinnen fanden das ganz, ganz toll, ja. Die haben dann alle gesagt, wow, das ist so spannend, das erlebe ich eigentlich nie in meinem Hotelurlaub oder beim Wandern oder beim Skifahren und ich habe dann von den Geschichten so ganz erlebbar erzählt und das war so mein Start in die Geschichtenerzählerei.
Um jetzt wieder zu deinem aktuellen Thema Kommunikation zu kommen, wie wichtig ist es da, auch etwas von sich preiszugeben?
Ich finde es schon wichtig. Ich sage immer persönlich, aber nicht privat. Es ist tatsächlich ein schmaler Grat, persönlich etwas über sich zu erzählen, vielleicht auch das eben mit etwas Allgemeinerem zu verbinden. Du hast gerade danach gefragt, wie ich sozialisiert bin. Das gibt den Menschen ja einen Eindruck davon, wie ich heute bin oder wie ich auch ticke und denke. Und anekdotisch zu erzählen ist immer spannend, weil Menschen folgen Menschen. Und egal, ob es darum geht, im Privaten oder im Beruflichen, ich bin immer interessiert an der Geschichte meines Gegenübers. Und da würde ich eben immer unterscheiden, was will ich preisgeben, wo mache ich aber auch dicht. Es ist also jedes Wehwehchen, das ich irgendwie zu Hause erlebt habe oder auch vielleicht traumatische Erlebnisse, sind die jetzt wirklich am beruflichen Arbeitsplatz so wichtig oder ist es eher wichtig, dass ich einen Umgang damit finde und dann in die Kommunikation gehe?
Dann herzlichen Dank für das Gespräch heute Vormittag, Tijen Onaran.
Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.